Sommerblut trotz Corona. Der Podcast zum Sommerblut Kulturfestival 2020 von und mit Michael Hartke.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast rund ums Sommerblut Festival. Mein Name ist Michael Hartke. 5 Folgen lang frage ich die Macherinnen und Macher von Sommerblut 2020, wie sie es geschafft haben, trotz der Corona-Beschränkungen ein Kulturfestival zu veranstalten. Ich will von den Teilnehmenden wissen, wie es ihnen bei all den veränderten Bedingungen ging, welche Hürden sie überwinden mussten und was sie daraus gelernt haben. Heute in der letzten Folge geht es darum, wie die ältere Generation den Corona-Lockdown erlebt hat und wie sie mit den neuen Medien zurechtkommt. Dazu habe ich mir Ethel Schmidt-Wicking zum Gespräch eingeladen. Sie ist Bewohnerin der Seniorenresidenz am Dom und eine der Hauptdarstellerinnen im digitalen Theaterstück Damengedeckt 2.0. Außerdem habe ich mit einer der Organisatorinnen für dieses Event über Videochat gesprochen. Theresa Mielich war für die Kostüme und auch mit für die Koordination zuständig. Beide habe ich aus Termingründen getrennt gesprochen und beide über Videochat wegen Corona. Daher ist die Aufnahme leider nicht ganz so toll. Bitte entschuldigt das. Was Damengedeckt 2.0 ausmacht, wie dieses Event angekommen ist und welche Hürden es gab, das hört ihr jetzt. Hallo Frau Schmidt-Wicking, ich freue mich, dass wir miteinander reden können über Damengedeckt 2.0 und Sommerblut 2020 im digitalen Raum. Wir unterhalten uns ja auch im digitalen Raum über Zoom. Schön, dass es mit uns geklappt hat. Und dann lege ich auch schon los mit der ersten Frage. Die stelle ich grundsätzlich am Anfang einer jeden Folge meines Podcasts. Der hat 5 Folgen. Sie sind quasi der krönende Abschluss. Und die Frage lautet, wie geht es Ihnen jetzt, seit Corona unser Leben verändert hat?
Da muss ich ja ein bisschen denken. Also eigentlich haben wir ja in diesem Hause, in dieser Residenz, ganz strenge Vorschriften bekommen. Mhm. Und die haben sich ein wenig geändert jetzt. Also das ist noch immer so, dass wir dürfen Besucher empfangen und die müssen sich unten eintragen und sie dürfen auch hier sein. Aber wir dürfen zum Beispiel unsere Kneipe ist noch zu, ja. Und das Restaurant muss ja auf sein, weil viele da essen. Das ist ja doch eine Altersresidenz. Und wir dürfen untereinander da unten sitzen, auch im Café, mit Abstand und Kaffee trinken und plaudern und so, dürfen aber keine Besucher haben.
Ja, das ist da aber unten schade.
Ist es verboten mit Besuchern. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gehabt, ich habe mein Sofa nicht mehr gebraucht, also ja, und die Möbelleute haben sich unten angemeldet und durften rauffahren und das abholen und wieder runterfahren und rausgehen am Seiteausgang oder so. Das ist alles ganz streng geordnet. Aber ja, das, was man zu Anfang oder die ersten Wochen vermisst hat, war nicht, dass wir drin sein mussten, glaube ich, weil wir ja sehr viel drin sind. Wo sollen alte Leute, können ja nicht den ganzen Tag im Park und auf der Straße sein.
Nee, klar.
Aber dieses, dass man nicht mehr raus konnte, das hat sich dann doch irgendwie ein wenig wie eine kleine Nebelwand benommen oder so, weil wir konnten uns ja auch unten nicht treffen und so, nur mit großem Abstand, und das ist ja viel, viel besser geworden. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass man sagen kann, wenn man sich gut benimmt, ist es einigermaßen normal.
Ja, das ist doch wunderbar. Ja, klar, es ist wieder viel mehr möglich.
Ich kann es nicht anders, weil eben, wie gesagt, in der Residenz herrschen ja sicherlich andere Regeln, als wenn man alleine in einer Wohnung wohnt.
Ja, selbstverständlich.
Aber man ist sehr aufgehoben in diesem Haus.
Ja, das
aber wie
ist gut.
Gesagt, das Schwimmende, Sport und Physiotherapie und so, das waren alles geschlossen. Das Schwimmbad ist wieder auf, aber da muss man sich eintragen, wann der und der schwimmen darf und so.
Mhm.
Es ist sehr korrekt, aber es geht.
Aber man einsam hat, sind Sie nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also, aber das liegt natürlich auch ein wenig an einem selbst. Ob man sagt, ich habe nichts zu tun und ja, ich weiß nicht. Also ich bin nicht einsam. Nee, ich habe ja auch durch Damengedeck sehr viel. Wir haben ja auch viel darüber geredet und darüber nachgedacht und ja, das war eine schöne Zeit.
Hallo Theresa, schön, dass du dich zum Gespräch bereit erklärst. Ich freue mich, dass ich mit dir über Damengedeck 2.0 sprechen kann. Du bist eine der Organisatorinnen dabei. Wie geht es dir, seit Corona unser Leben so einigermaßen durcheinander gewirbelt hat?
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Ich glaube, so langsam habe ich mich dran gewöhnt, wie auch andere Menschen, aber zu Beginn war das natürlich eine ganz schöne Welle, die da auf uns zugekommen ist und hat sehr viel im beruflichen Alltag verändert, sowie auch im privaten. Und ich bin ganz froh, dass wir das mit dem Sommerblut zusammen geschafft haben, Damengedeck 2.0 zu realisieren. Und die Co-Gruppe, mit der wir gearbeitet haben, den alten Ladies in der Residenz am Dom, die für das Internet zu begeistern, war natürlich auch erstmal eine Aufgabe. Aber nachher waren sie alle ganz dankbar und so haben wir denen vielleicht auch neue Möglichkeiten gezeigt, wie sie mit ihren Lieben kommunizieren können.
Also gab es anfangs Skepsis bezüglich Internet bei den älteren Damen?
Ja, schon. Also es gab auch Ladies, die schon einen eigenen Laptop zu Hause haben.
Andere waren wahrscheinlich nicht so aufgeschlossen, nehme ich mal an. Also
dann haben wir uns halt verschiedene Formate überlegt, wie wir diese Damen trotzdem integrieren können. Und im Endeffekt, als die dann so ein bisschen durch den Flurfunk, was wir mit den Ladies machen, die sich vor die Kamera trauen, haben dann alle Blut geleckt und im Endeffekt waren alle mit Bild und Ton dabei.
Sie sind quasi mit dem Projekt Damengedeckt 2.0 mitten in den Corona-Lockdown geraten und konnten da dann nicht wie gewünscht eine Live-Veranstaltung draus machen, eine Führung in Ihrer Residenz.
Nein, gar nicht.
Sondern mussten das Ganze jetzt digital veranstalten.
Ja, so genau. Jetzt.
Und da wollte ich fragen, wie ging es Ihnen denn da, als Sie gehört haben, oh, das Projekt könnte nicht stattfinden, könnte scheitern?
Wir waren entsetzt. Wir wussten aber, so kann es nicht laufen. Kann es überhaupt laufen? Zu Anfang, wie wir uns getroffen haben, also Frau Beer und wir uns alle, da sind wir ja, haben wir uns dreimal getroffen gehabt und waren so gerade, dass wir uns mal so angenähert, wir hatten uns ja noch überhaupt nicht gesehen und so. Mhm. Und mal rauszufinden, was könnte eigentlich gemacht werden und was können die Damen, also vom Damengedeck 2.0 aus uns rausholen. Aber und dann war plötzlich Schluss. Dann war plötzlich alles aus. Und dann sind wir wieder angefangen. Also ich habe das erste Mal dann wieder davon gehört, als ich angerufen worden bin und dann gefragt worden bin, wollen Sie in der Pressekonferenz zusammen mit Herrn Neuss? Und da habe ich gesagt, ja, okay. Aber ich wusste absolut nicht, in keiner Weise, was die überhaupt von mir wollten oder was ich sagen sollte. Corona war noch so in den Anfängen, da wusste sowieso keiner was von.
Ja.
Und was vorher war, war im Moment nicht von Interesse. Das war richtig schwierig.
Das kann ich mir vorstellen. Hat
Ja,
sie denn
ja.
dann jemand eingewiesen, was,
Nein,
nee?
nein, nein. Ich habe selbst den Text geschrieben und der ist sehr gut angekommen, glaube ich.
Auf jeden Fall. Mir hat er sehr gefallen. Gerade mit
Ja, weil
dem.
ich gedacht habe, wenn, muss man ja irgendwo anhaken. Und da habe ich gedacht, also der Haarpunkt war eigentlich Ende des Krieges. Da war, also wie das mit Corona angefangen ist, war das große Fragezeichen. Wie der Krieg zu Ende war, da war das nicht das Fragezeichen, da war nichts, da war gar nichts. Es war für viele keine Heimat mehr, kein Zuhause mehr. Es gab kein Wasser, es gab kaum was zu essen, da war gar nichts. Und deswegen fand ich, also dieses mit Corona ist natürlich von Anfang an auch, da wir ja nicht wussten, was los ist, was kommt auf uns zu. Aber wir hatten doch dieses, dass das auf uns zurollen konnte. Im Krieg sind wir vor den Tatsachen gestellt. Wir sind in den Keller gegangen, sind hochgekommen und die Straßen haben gebrannt.
Ja,
Und das
und
Haus zu Hause war weg. Oder der Vater ist nicht wiedergekommen. Oder die Mutter war nicht da. Und ich bin jahrelang Kinderland verschickt gewesen. Und bin nach Hause nach dem Krieg gekommen. Da wussten meine Eltern nach dem Krieg nicht, lebe ich noch oder nicht. Meine Mutter
ja.
hat im August 45 zu meinem Geburtstag ein Licht auf den Tisch gestellt. Das hat mein Bruder erzählt, als ich 70 Jahre alt war. Und mein Bild daneben und hat gesagt, und wenn sie noch lebt, dann hat sie heute Geburtstag.
Schön.
Stellen Sie sich das mal vor. Das
Ja.
war im August 45. Da ist ja Corona überhaupt nichts gegen. Kann
Nee, aber
man sich
auf
das
keinen Fall.
vorstellen?
Es ist ja, das
Ja, aber man kann
macht
es
mich.
nicht erzählen, weil meine Generation, also meine Kinder und meine Enkel, ich habe ja nun schon große Urenkel, die schon 18 Jahre sind und so, denen kann ich sowas nicht erzählen. Die sagen, ach ja, wir wissen, das war so. Ne? Ja,
Ja,
das machen wir
nee.
lieber nicht. Da gucken wir lieber Autorennen zusammen und dann haben wir was zu gehen.
Also ich finde diesen Vergleich zu Corona sehr spannend. Also da, ja.
Ja, das war die einzige Möglichkeit. Der Herr Neuss hat nur gesagt, jetzt, Frau Schmidt-Wieking, sind Sie dran. Ja, er hat aber vorher nicht gesagt, was ich sagen sollte. Aber ich hatte mich darauf vorbereitet.
Sehr
Das,
gut. Ja, selbst ist die
ja.
Frau. Wie hast du eigentlich reagiert, als du gehört hast, Corona könnte jetzt euer Projekt zum Scheitern bringen?
Ja, das hat natürlich unseren ganzen Zeitplan durcheinander geworfen, ne? Eine ganz neue Situation. Und wir haben im Vorfeld halt diskutiert und das wollten wir auch so weiterführen und wollten auch mit denen gemeinsam ins Theater gehen. Und das hat dann alles nicht stattfinden können wegen Corona. Und dann kamen immer mehr Einschränkungen, Verschärfungen. Dann kam relativ schnell, dass man gar nicht mehr in Altenheime zu Besuch darf. Meine Regisseurin wohnt in Zürich und in Hamburg. Das war dann auch klar, dass die nicht hierher kommen nach Köln, dass das gar keinen Sinn macht, gerade aus der Schweiz, wo man dann erstmal 2 Wochen in Quarantäne muss, wenn man wieder zurück möchte und so. Da waren andere Leute am Anfang irgendwie noch entspannter und wir waren schon gerochen, was da auf uns zukommt mit Shutdown und so und haben, glaube ich, eine Woche vorm Shutdown schon angefangen zu überlegen, wie wir das Konzept retten können.
Ja, und das sogar ganz ohne Regisseurinnen und Regisseure. Wie ist das denn eigentlich abgelaufen?
Ja, wir haben ziemlich viel in Zoom-Meeting-Tag und jetzt haben wir davon auch erstmal genug und freuen uns, wenn man wieder richtiges Theater machen kann, also wo
Hm,
alle
verstehe.
Anwesenden in einem Raum sind. Und haben dann auch über Zoom geprobt. Also dank der Unterstützung von der Bewohnerbetreuung in der Residenz am Dom, die uns da mit Tatkraft und ihren technischen Kenntnissen unterstützt haben. Und bei den Damen, die auf ihrem Zimmer einen eigenen Laptop haben, das Programm installiert haben und das auch zu unseren ausgemachten Probenzeiten dann immer angeschaltet haben und sich nur davor setzen mussten. Klar waren die am Anfang ein bisschen unsicher und wenn dann irgendwas passiert, dann doch mit dem Internet und es klappt nicht so ganz und das kann einen dann natürlich noch nervöser machen als unser eins, die wir ja so ein bisschen damit aufgewachsen sind, ne?
Zoom, das war ja wahrscheinlich etwas relativ Neues für Sie, als Sie dann für Damengedeck.
Das erste Mal, dass ich von Zoom gehört habe, war eigentlich, wie die Kanzlerin darüber gesprochen hat.
Ja,
da habe ich das erste Mal gehört, aha, so, und dann, wie dann gesagt wurde, das könnten wir auch machen. Und wer hat einen Computer?
Ja.
Von uns Damen, das Sie? War ja auch wichtig. Und viele hatten dann ja auch, oder einer, der ein bisschen zu alt war, die mussten dann nach unten gehen. Und einige haben gesagt, also ich mache gerne mit, aber mit Computer habe ich nichts im Sinn.
Ja, ja.
Die mussten dann auch unten im Saal, das zusammen mit Frau Beer und Frau Beermann und dem machen, ne?
Ja, klar.
Wir ein bisschen alleine saßen, so wie jetzt. Da ist damals aber Herr Vogel und die sind dann raufgekommen und haben geguckt und so, weil man hatte ja dann doch ein bisschen Angst, weil dann war ja viele Bilder denn da und dann kamen die Besucher nachher wieder rein. Und ich fand das sehr nett, weil bei den Besuchern waren auch meine Kinder leben in Norwegen oder ein Teil, die waren auch zugeschaltet.
Ach schön.
Und das war wunderschön. Also da habe ich mich so gefreut, ja.
Und dann kam diese Alternative, das Ganze ins Netz zu verlagern. Wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen?
Die Idee, dass wir auf Zoom kamen, war auch, weil man in Zoom, also man, Zoom beschreibt das so, man trifft sich in einem virtuellen Raum. Das ist natürlich Quatsch, das sind keine Räume, das sieht genauso aus wie vorher auch. Und deswegen kamen wir auf Zoom, weil wir dachten, ach super, dann machen wir einfach 4 Breakout-Sessions. Dann sind da immer 10 Leute und so hätte das Publikum dann auch mehr das Gefühl gehabt von einer Gemeinschaft, von einer kleinen Gruppe, wo man irgendwie gemeinsam in Interaktion treten kann.
Also zur Erklärung ganz kurz, Breakout-Sessions ist im Gegensatz zu einem normalen Meeting, da hast du einen Raum, wo sich ein paar Leute treffen können. Bei Breakout-Sessions ist es so, dass du mehrere Räume hast, in denen sich mehrere Menschen separat treffen können. Also so, wie wenn du in einem Gebäude wärst, Sitzungsraum 1, Sitzungsraum 2 und da sitzen dann jeweils 2 Gruppen parallel.
Das mit diesen Breakout-Sessions, das ist schön gedacht, aber es funktioniert so gar nicht. Weil viele Menschen sind abgelenkt, man muss noch was klicken. Das ist halt nicht den Effekt, den wir gehofft haben. Aber so hat uns halt diese Interaktion mit dem Publikum den Raum dafür gegeben. Also deswegen war es uns wichtig, keine Aufzeichnung zu machen und das zu streamen, sodass man immer wieder was Neues erleben kann. Ja.
Ja. Und Interaktion war ja dann auch da so ein bisschen am Ende, ne? Und vor allem auch durch dieses Paket. Das fand ich eine tolle Idee. Kam das von dir?
Ja, genau. Das habe ich mir ausgedacht. Ist dann zwischendurch auch bereut, als ich hier in meiner kleinen Atelierwohnung 200 Pakete gepackt habe und etikettiert und zur Post gebracht. Aber das war schon wichtig. In dem Paket, was man vorab, wenn man sich eine Karte zu unserem Theaterstück gekauft hat, musste man seine Adresse angeben und hat dann ein Paket zugeschickt bekommen. Und da drin war dann halt ein jeweiliges Getränk, was wir auch gestaltet haben mit unserem Häkelabzeichen von Damengedeck. Und dann gab es noch eine ganz tolle Praline aus Köln, ein lokale Schokolaterie, bei der ich 200 Pralinen gekauft habe, die ich auch mit meinen Helferleins gemeinsam eingetütet habe. Und dann haben wir noch ein Magazin. Alle Damen aus der Residenz sich schon mal mit einem Brief ans Publikum vorgestellt haben. Und da war auch noch eine kleine Anleitung drin, wie man Zoom vorher sich einrichtet, so ein bisschen Verhaltenskodex ist übertrieben, aber dass man sich schön machen soll, wie wenn man ins Theater geht. Also wir wollten so einen feierlichen Moment kreieren.
Ja.
Und deswegen gab es halt auch einen Sekt oder einen Apfelsaft oder einen O-Saft, diese Praline, das Magazin, dann unser Damengedeck Abzeichen. Ich habe auch noch 200 Vulven gehäkelt. Und Sommerblut-Programmheft reingemacht, weil durch Corona wurde ja alles anders und das arme Sommerblut hatte die tollen Programmhefte, die sie halt nicht so unter die Menschen bringen konnten. Deswegen dachten wir auch, dann zeigen wir doch unseren Zuschauenden, wie es gewesen wäre, wenn. und noch ein Aufkleber von Damengedeck. Wir haben uns nämlich unsere Grafikerin hat sich ein tolles Logo ausgedacht und die Aufkleber, die kann man jetzt vielleicht auch in Köln an irgendwelchen Litfaßsäulen sehen. Mal schauen. Ja.
Ja, aber wir waren ja auch dabei schon mal, dass das Ganze eben auch Neuland war für die Bewohnerinnen der Seniorenresidenz, aber auch eben für euch als Ausführende quasi. Mit welchen Schwierigkeiten hattet ihr denn da zu kämpfen?
Also für uns war das ja auch total neu. Also wir hatten noch zwei Schauspielerinnen, die auch live performt haben auf der Tanzfaktur. Genau. Und mit denen konnte ich auch so Kostüme und eine Art Bühnenbild erarbeiten. Aber in die Residenz am Dom bin ich gar nicht mehr reingekommen. Also ich habe da einmal fotografiert fürs Magazin, aber ich habe keine Damen getroffen. Da war das dann, um gesagt hat, bitte drehen Sie doch den Laptop noch mal ein bisschen so und wie wäre denn das? Und die Bluse von gestern, die fand ich besser. Super. Ja. Und mit den Schauspielerinnen, die hatten ganz schön zu kämpfen, weil die Proben dann halt auch über Zoom waren und das ja schon eine andere Art zu arbeiten ist und auch ein anderes Feedback. Ja, und die haben beide gemerkt, dass sie einfach so richtige Theaterschauspielerinnen sind, Vollblut, auch gerne mal an der Rampe stehen und durch den Laptop, durch die kleine Kamera da, dass
man das nicht rüber.
Schauspielerin sieht. Damit hatten sie am Anfang wirklich zu kämpfen. Aber sie mussten ihr Bild auch sehen, um zu einfach checken zu können, ob sie jetzt gerade richtig sind mit ihren, sie hatten so ganz Kopfmasken auf und das muss man natürlich auch auf dem Bildschirm sehen.
Selbstverständlich, ja klar. Sonst sieht man sie ja dann auch nicht unter Zuschauer.
Ja, genau. Na, noch 5 Vorstellungen hatten wir es dann perfektioniert, weil ich saß dann mit meinem Laptop noch daneben und habe die Vorstellungen gefahren, also Licht und Ton und Nebelmaschine. Und dann konnten es auch noch interessant zu wissen. Wir hatten uns ja als Narration ausgedacht, dass die Schauspielerinnen aus der Zukunft kommen und in die Vergangenheit reisen, um über die Ladies ein Her-Story-Archiv statt ein History-Archiv zu machen.
Entschuldigen Sie, unser überaus plötzliches Erscheinen. Wenn Sie unsere Geschichte hören, werden Sie es verstehen.
Guten Tag, mein Name ist Elektri.
Mein Name ist Piranha.
Wir sprechen aus dem Jahr 2340 zu Ihnen.
Nach Jahrtausenden überlieferter Geschichte aus männlicher Menschenperspektive der His Story hat unsere Zeit sich der Her-Story verschrieben, um die Geschichte aller Menschen zu erzählen.
Als Forscherinnen spezialisiert auf die Geschichte weiblicher Menschen entwickeln wir ein Her-Story-Archiv.
Und weil die kostümmäßig ziemlich verfremdet waren, um sie stimmlich noch ein bisschen zu verfremden, haben sie viel über so Klicklaute kommuniziert. Und das Programm Zoom wird deswegen so gerne genommen, weil es so Störgeräusche rausmacht. Und derjenige, der spricht, ist im Bild und der ist halt nur im Bild, wenn er richtige Sprache spricht. Oh. Diese Klickgeräusche von den Schauspielerinnen, egal wie laut die waren, hat das Programm oft nicht als Sprache akzeptiert. Und das war dramaturgisch, also von unserem Videoschnitt, den wir live immer gemacht haben, also das Programm, und wir es halt durch Lautstärke provoziert haben, war richtig schwierig. Also da hatten wir richtig zu kämpfen. Die hatten Mikrofone unter ihren Masken und manchmal hat es trotzdem nicht geklappt. Deswegen war so, wenn noch mal sehen, sind sie jetzt im On, total wichtig. Ja.
Also weil Zoom diese Einstellung hat, diese Störgeräusche rauszufiltern, musstet ihr immer kontrollieren, ob die Schauspielerinnen, wenn sie agiert haben, wenn sie in Aktion waren, auch wirklich zu sehen waren für das Publikum. War das denn in der Live-Situation dann auch so? Hat es da besser funktioniert oder gab es da auch schon mal Pannen?
Ach, das war so 50-50, würde ich sagen. Kann dir jetzt nicht mehr erzählen, bei welchen Vorstellungen, welche hast du geguckt?
Das weiß ich nicht, ich habe einen Zusammenschnitt gesehen.
Ah, okay. Ja, nee, da haben wir das, im Zusammenschnitt haben wir das Beste rausgeholt.
Ja, das dachte ich mir.
Ja.
Wie war es denn für Sie, über Kamera zu kommunizieren, ohne direkten Augenkontakt? Oder haben Sie jetzt das Gefühl, Sie haben Augenkontakt mit mir?
Jetzt ist es mir, jetzt ja. Merke ich das. Jetzt ist es gut. Ja. Zu Anfang wusste ich das ja alles nicht. Mhm. Also wie ich in die Pressekonferenz gegangen bin, da habe ich dann mit Herrn Neuss, mit unserem Direktor zusammen da gesessen und er hatte sich das dann alles aufgeschrieben, welche Knöpfe er drücken musste und so. Und ich saß daneben und habe gedacht, aha. Mhm. Und dann kam so einer, dann war das der Herr Rolf Emmerich zuerst, den ich gesehen habe, und er hat dann gesagt, hallo Frau Schmidt-Wicking, und so, dann habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann kamen noch so die anderen, wurden zugeschaltet und der Bildschirm wurde immer voller. Dann habe ich gedacht, und vor denen sollst du reden.
Ach, das war
nervös. Dass du dir das aufgeschrieben hast. Und der Herr Neuss saß da mit seinem Programm und da war alles, und als er dann dran war, er ist ja so redegewandt und so toll und so. Und ich wurde immer kleiner und habe gedacht, oh Gott.
Sie hat Lampenfieber, ja.
Ja, dann sagt der Herr Emmerich, auch, ja, Frau Schmidt-Wiggin, Sie wissen jetzt ist die Pressekonferenz zugeschaltet und es wird also nicht nur Köln zugeschaltet, sondern Nordrhein-Westfalen. Und auf der Abschlussfeier hat er dann noch erzählt, dass das bis nach ich glaube, ist nach Brasilien gegangen ist oder so.
Oh irgendwie. Je.
Und was ein Glück, dass ich das nicht vorher gewusst hätte.
Ja, aber, ja.
Ja, und wie der Herr Neuss sagt, so, jetzt sind Sie dran. Mhm. Ja, also da war ich froh, dass ich mir das aufgeschrieben
ja,
habe.
Ja, das.
Das sehr hätte gut. Ich sonst nicht gebracht. Also nee. Das kann man einfach auch nicht. Mhm. Und so darf man eigentlich auch nicht da hineinkommen. Ich meine, heute wusste ich ja nun auch gar nicht, was sie wollten. Aber heute ist es mir egal. Ich weiß, ich kann mich nicht blamieren. Entweder ich blamiere mich oder gar nicht. Das ist nur egal.
Außerdem ist es nicht live. Das muss man auch sagen.
Das auch, genau. Ja. Und da konnte man ja nichts zurücknehmen. Und wenn man sich versprochen hat, hatte man sich versprochen. Ne? Mhm. Und so. Aber das ist ja gut gegangen.
Ja, genau. Also,
ja, so, und das sind die.
War schon souverän von Ihnen auf jeden Fall.
Ja, ich habe viel Lob gekriegt. Also auch, dass man mich angerufen hat und so, fand ich ja sehr nett.
Wie zufrieden bist du insgesamt?
Ach, das war eine ganz neue Erfahrung. Also ich finde schon, dass wir das ziemlich gut umgesetzt haben in der Kürze der Zeit. Also ein komplett neues Format überlegen. Und haben echt ordentlich gerockt. Also wir haben mehr gearbeitet, als wir nach Plan, wenn wir das in der Residenz am Dom gemacht hätten. Wir mussten komplett umdenken. Und ich finde, das ist schon beachtlich, was wir da geschafft haben. Also klar, am Schluss ist ein bisschen, hätte da so dramaturgisch vielleicht noch hier und da ein bisschen tiefer graben können. Das ist uns allen bewusst. Aber trotzdem für das, was es ist, ein Projekt, was in der Corona-Hochzeit, sage ich jetzt mal mit Anführungszeichen, also während des Shutdowns passiert und realisiert wurde, finde ich schon, dass wir stolz sein können. Ja.
Ja, absolut. Zumal ja fast Theaterfeeling da war. Ein bisschen.
Und das ist schön, wenn sich das erzählt hat.
Ja, ich habe das sehr genossen, als da die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Pralinchen genossen haben, ihr Sektchen getrunken haben und sich zugeprostet haben. Ne?
Gut, ich würde sagen, auf diesen ersten Erfolg in dieser historischen Aufführung nehmen wir alle mal die Praline nach vorne. Ja. Eine lokale Praline aus Köln.
Und verspeisen die gemeinsam.
Ja, ja, das genau, das war uns wichtig.
Ja, die Damen, die waren ja die Hauptsache in dem Stück, natürlich neben den Zeitreisenden, die von Schauspielerinnen dargestellt wurden.
Ja.
Wie seid ihr eigentlich auf die Damen gekommen? Habt ihr da gesagt, wir suchen ein paar weise Frauen und habt dann gesucht und seid fündig geworden in der Residenz am Dom? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Erzähl mal.
Ja, genau. Also wir hatten unser Konzept in der Tasche und haben uns dann an Sommerblutfestival gewendet, weil wir dachten, das könnte doch für die interessant sein. Und die waren schon mit der Residenz am Dom schon länger verbandelt. Also da gab es wohl vorher schon irgendwelche Co-Produktion und der Peter Neues, der Leiter von der Residenz am Dom, der fand das auch klasse und meinte, ja. Und dann hat er so ein bisschen Werbung gemacht für uns sozusagen und dann gab es einen Infoabend, wo wir uns und das Projekt vorgestellt haben. Und da waren dann, ja, ich glaube so 15 Damen anwesend, manche auch nur aus reiner Neugierde, haben die auch gleich gesagt, will nicht mitmachen, aber ich wollte mir das hier mal angucken.
Wenn da was Neues passiert.
Ja, total. Und ich habe jetzt die Zahlen gar nicht mehr so im Kopf. Also wir waren am Anfang wahrscheinlich so 10 Leute und das hat sich dann so ein bisschen minimiert. Das ist leider normal. Ne? Die wollen ja auch erstmal abchecken, was wir da vorhaben. Und so hat sich es dann ein bisschen ausgedünnt. Aber ich finde, für das Format, was wir jetzt gemacht haben, war es genau richtig. Weil Internettheater ist nochmal ein Ticken anstrengender als Live-Theater, einfach durch den Bildschirm. Und wenn man da einen zu langen Abend draus macht, da geht die Aufmerksamkeit relativ schnell flöten. Deswegen war das schon gut, dass kompakt, sage ich jetzt mal, war, wie es dann geworden ist. Ja.
Natürlich will ich auch gerne wissen, was war denn der Beweggrund, warum Sie bei diesem Projekt mitgemacht haben? Es haben ja viele Interesse bekundet und dann gesagt, nee, ist doch nichts für mich. Sie sind dran geblieben.
Ja, also ich will mal sagen, ich bin ein ganz klein bisschen vorbelastet gewesen, als in Hamburg, Langenese, das ist ja ein ganz berühmter Ortsteil, 700 Jahre war. Da habe ich eine Sendung gemacht, Blankenese in Konzert. Und habe eine Stunde im Fernsehen das zweimal N3 war das, glaube ich, oder so. So jedenfalls, also im dritten Programm.
Ja.
Das wurde dann ja live gebracht, weil es für Hamburg war. Mhm. Und da haben wir also zum Beispiel, wir haben in Blankenese die NATO gehabt und die NATO hatte ihre Seeoffiziere und sowas alles da und mit Familien und aus dem Kindergarten. Das waren 24 Nationen. Die habe ich vor den Bildschirm gebracht. Also das war damals. Vor vielen Jahren. Und das hatte ich und habe ich gedacht, ich kann ja mal reinhören. Aha. Das war ja, es war im Fahrstuhl und so. Und wir waren viele und es sind viele interessante Leute hier. Das Haus ist ja ein gehobenes Haus. Mhm. Und das merkt man. Die Leute, also es sind ja viele Geschäftsleute und höher noch. Und wir haben alle gute Bildung, das will ich mal sagen, ohne da jetzt was Besonderes zu sagen. Und ja, und dann waren viele interessiert. Es war ja dann außen mit einer Tasse Kaffee und mit ein paar Keksen und so. Und dann haben sie das alle toll gefunden. Was sie dann nicht toll fanden, war, dass sie was dafür tun mussten.
Ja.
Nee? Also ja. Denn sie mussten ja denken, wenn ich nächstes Mal komme, die haben ja gefragt, dann haben sie was erlebt oder erzählen sie was aus ihrem Leben oder so. Und da sind schon die ersten dann abgefallen und nachher war das ihnen einfach zu viel. Ja, die haben gedacht, ich komme vor ein Bildschirm, wissen Sie?
Ja.
Und dann wird Theater gemacht und sagen sie vielleicht ein paar Worte. Und so, aber das sah ja nun richtig nach Arbeit aus.
ja, verstehe.
Und schon ganz schön, wie es denn hieß, dass wir Zoom machen wollten.
Mhm. Da waren viele skeptisch, ja.
Ja. Aber die sechs, die wir waren, also die, dann, wir waren alle mit Leib und Seele dabei. Wir treffen uns ja auch, jetzt haben wir das einmal gemacht, einmal im Monat. Montags. Und haben uns Damengedenk 2.0 nennen wir uns. Wir
Ach,
sechs
super.
Damen zusammen.
Jetzt geht's weiter, genau.
Ja. Ja, das ist doch mal. Und das haben wir auch schon der Frau Bär gesagt, dass wir, wenn es im nächsten Jahr weitergehen sollte, wir gerne dabei wären, alle zusammen.
Oh ja.
Das ist ja schon eine Menge, ne?
Absolut.
Weil
ja.
wir ja schon ein bisschen gewandt sind und wissen, was los ist. Und
ja. Das übt. Das, wissen Sie jetzt Bescheid, das, genau.
Ja, jetzt wissen Sie das schon.
Was hat Ihnen denn an dem Projekt besonders Spaß gemacht?
Eigentlich alles.
Alles?
Ja, es war ja alles neu. Also Spaß, Respekt habe ich gekriegt, wie das hieß, ich soll vor meinem eigenen Computer sitzen. Mhm. Ne? Und dann habe ich gedacht, aha, das kann ich ja gar nicht. Ne? Ich kann ihn an- und ausmachen, ich kann darauf schreiben und dieses und jenes. Aber das nie, das kann ich nicht. Ne?
Ja.
Ja, es ist ja so. Es ist wie es ist. Ne?
Genau, ja.
Das ist auch jetzt, wie Sie zugeschaltet worden ist, wie mir denn gesagt worden ist, Herr Vogel kommt und er sagt, was gemacht werden soll, dann ist es ja in Ordnung. Aber ich hätte ja gar nicht gewusst, wie ich sie auf meinen Bildschirm kriegte. Naja, ich hatte ja auch wieder eine Nummer noch sonst was. Ich hatte nur das Zoom-Zeichen auf meinem Computer.
Computer, genau.
Ja, damit konnte ich ja noch nichts anfangen.
Konnten Sie denn mit der Idee des Stücks sofort was anfangen, die Ihnen dann erklärt wurde?
Ja, wie gesagt, zu Anfang sind wir ja richtig ins kalte Wasser gefallen, weil ja dann gar nichts war.
Ja.
Wie dann das mit der Idee kam und wir durften ja dann auch nicht zusammensitzen und ich konnte ja auch nicht, ich wusste auch nicht, wo die Damen in welchem Apartment die wohnen und so weiter. Wir konnten auch untereinander nicht miteinander reden und so. Aber mir wurde dann doch klar und mit mir haben sie ja alle ein bisschen öfters geredet und auch gefragt, ob ich das machen könnte oder was ich mir vorstellen könnte. Und ich habe auch Ideen aufgegeben. Ich hatte zum Beispiel noch eine Zeitung, eine sozialdemokratische Zeitung von meiner Mutter. Die war 45 Jahre in der Partei gewesen.
Mhm,
und dieses Ganze, und das habe ich Frau Beermann gegeben, dieses mit ihren Artikel, wie sie denn geschrieben hat, ist sie ausgebombt und so. Und sowas. Und wir haben also versucht, irgendwo immer was rauszufinden, was vielleicht zusammengebaut werden könnte.
Ja, und das waren viele Bruchstücke, die aber auch.
Ja, gut ja, ja, und ich habe einen Teil solcher Bruchstücke. Ich habe sie auch schriftlich verfasst und ich habe ihnen auch geschrieben und ihnen ein bisschen Mut gemacht und so, dass ich das toll finde und so. Und, aber die anderen Damen habe ich praktisch zum ersten Mal gehört, wie wir Generalprobe hatten.
Oh, das ist interessant. Ja, wie
ja, ja wir haben uns ja nicht gesehen.
Nee, und geprobt haben sie aber alleine erstmal.
Jeder alleine, ja, immer jeder für sich, ja. Mhm. Mit Frau Bier und mit Frau Birm und mit den Schauspielerinnen und so. Und also das war dann schon richtig schön. Und wir hatten so einen Probeplan.
Ja.
Was denn Donnerstag war dann die Probe mit Frau Schmidt-Wicking und am Samstag mit allen. Und dann, ich habe wohl nur die gehabt, die für mich waren. Aber ich muss mal gucken, weiß ich gar nicht mehr so. Genau, aber wir hatten, waren ja 6 Damen, ne? Ja, dann war mal Frau Greiner, mal Frau Krämer und dann mal alle für den Durchlauf und dann alle Generalprobe und so. Wir hatten einen richtigen Plan.
Und wer war auf der anderen Seite der oder diejenige, die da gesagt hat, gut, schlecht, wie mit wem haben Sie das geprobt zusammen? Also
gut oder schlecht wurde uns nie gesagt.
Also anders wahrscheinlich dann.
Ja, das war dann, wenn man im Einzelgespräch war. Also ich habe es nicht einmal erlebt, dass irgendwas, was ich sagen wollte, gestrichen wurde. Also so zwischen den Zeilen. Hm. Ich meine, bei mir waren sie ja dann gleich, sie müssen das mit dem Gefängnis machen. Und da war ja nicht so viel zu streichen oder so. Aber was sie bei anderen gemacht haben, das weiß ich natürlich nicht. Nee, ne? Ja, das, da hatte ich nichts mit zu tun.
Ist klar.
Und also die Schauspielerin fand ich fantastisch. Also wirklich. Auch ihr Singen und wie sie das so gemacht haben. Denn es war ja schwer. Es war ja Zukunft. Es sollte ja so ein bisschen wirken, was noch nicht da war, ne?
Ja, genau. Ja.
So, und das haben sie wundervoll gemacht.
Fand ich auch.
Sie waren ja nur 2.
Mhm.
Und der Hintergrund, also ich fand...
Und das auf dem kleinen Raum, den man hat vor der Kamera quasi.
Ja, natürlich. War eine
große Leistung. Ja. Gerade hast du auch die Kostüme angesprochen, die Kostüme der Besucherinnen aus der Zukunft. Die hast doch bestimmt du entworfen, oder?
Ja, genau. Also meine Idee war eigentlich, dass sie diese Masken für die Zeitreise aufhaben, dass es so ein in der Überlieferung, also in der Zukunft, so ein Mischmasch zwischen Corona-Masken und Karneval gibt. Also das war meine Grundidee dachte, die ziehen die Masken dann ab und dann habe ich halt die Masken präsentiert, als sie so im Entstehen waren und alle fanden die so toll und meinten, ja nee, sorry, was soll nach der Maske noch kommen? Also die armen Schauspielerinnen, die müssen jetzt komplett die Masken aufbehalten.
Ja, danach, das wäre eine wahre Enttäuschung gewesen.
Nein, wir hatten wunderschöne. Ich
glaub, je nachdem, wie sie denn darunter aussehen. Aber,
ja. Ja, und die haben war auch ein bisschen so geflucht, es wurde sehr warm.
Ja, genau, habe ich mir schon gedacht.
Ja, aber nö, sind toll damit umgegangen. Ja, das ist irgendwie so passiert. Ja.
Gerade so der Schleier vor dem Mund, so eine Mischung aus Schleier und Maske.
Hm? Ich habe so Häkeldeckchen, die ich vom Flohmarkt hatte, damit drauf appliziert und Perlen und noch andere, weil es war wirklich Shutdown. Man hat, außer irgendwie zum Supermarkt zu gehen, hat man ja nichts mehr gemacht, ne? Und alle Läden waren auch noch zu und dann konnte ich so aus meinem Fundus Schöpf dann auf die Masken aufgebracht hat und die man im Ganzen auf den ersten Blick nicht mehr so erkannt hat und dann so später in Details, wenn man sich, das fand ich auch ganz spannend.
Das kann ja auch inspirierend sein, wenn man schaut, was habe ich eigentlich und was kann ich daraus machen.
Ja, total, ja.
Auch wie die Inszenierung so war, das Ganze moderieren zu lassen durch die Schauspielerinnen, die dann übergeleitet haben von der einen Bewohnerin zur nächsten Bewohnerin, die dann ihre Geschichte erzählt hat.
Wenn ich Sie nun also fragen dürfte, uns interessiert Ihr Weg zu der emanzipierten Frau, die Sie sind. Können Sie uns ein Beispiel nennen, einen Wendepunkt aus Ihrem Leben als junge Frau, der Ihre Emanzipation vorangetrieben hat?
Gerne beantworte ich Ihnen das.
Kannst du da mal was über die Entstehung erzählen? Wie kam dir darauf? Die Frauen erzählen jetzt ihre Geschichte nacheinander und wir brauchen dieses verbindende Element der Zeitreisenden.
Ja, also wie gesagt, wir haben in Frankfurt Damengedeck schon mal gemacht und da war das auch so, dass unsere Regisseurin Liliane Koch und Ruby Beermann jeweils die einzelnen Gruppen geführt haben. Und damals war die Narration, dass wir ein Forschungsinstitut sind und zur nächsten Regierung forschen, 2021, weil die soll von alten, weisen Damen gestellt werden. Mit den Männern hat es bis jetzt nicht so gut geklappt, deswegen will man mal was Neues ausprobieren. Und sozusagen die Auszubildenden und haben die Gruppe rumgeführt.
Okay.
Dafür die zwei Schauspielerinnen, weil die natürlich, die haben das gelernt zu performen, ne?
Ja.
Und damit die Regie sich wirklich aufschreiben muss, weil das ja meist ein bisschen schwerer fällt, als für andere Menschen Texte zu schreiben, dachten wir, okay, da entschlacken wir so ein bisschen das Aufgabengebiet.
Also es hatte vor allem praktische Gründe, dass ihr die Zeitreisenden da eingeflochten habt. So ein bisschen arbeitsteilig seid ihr da vorgegangen. Statt dass die Regie das Ganze übernimmt, durch das Stück zu führen, haben das eben bei euch die Schauspielerinnen gemacht und so eine imaginäre Führung quasi durch die Residenz geleitet.
Also die Zukunftsmenschen waren vorab nicht geplant. Das ist irgendwie so gekommen, weil wir dachten, okay, die Schauspielerinnen sind so ein bisschen unser Backup. Wenn jetzt irgendwelche Ladies sagen, ach, das mit dem Computer ist mir doch nichts oder ne, in dem Alter kann ja auch immer mal was passieren. Wobei man sagen muss, dass die sich alle ziemlich gut gehalten haben. Also die, wir hatten da schon coole, fitte Frauen.
Ja, so wirken die.
Ja, ja, die haben das locker genommen. Die haben sich da irgendwie nicht unterkriegen lassen.
Was war denn bei dem Stück, bei dem Projekt für Sie ganz besonders? Besonders herausfordernd, wollte ich fragen.
Also, das Ganze getragen worden ist eigentlich von den beiden Schauspielerinnen.
Mhm.
Die dann, ich weiß nicht, haben Sie es gesehen?
Ja, ich habe es gesehen. Das
ja,
war
die
sehr
waren ja ganz super angezogen auch.
Oh
ne?
Ja, oh ja.
Und dann haben sie, ja, sie wussten ja, was sie uns fragen sollten, das wussten wir ja auch.
Mhm.
Und sie haben das so nett gemacht. Und dann, das so wie Frau Beermann und die aus uns, aus vielen Erzählungen, die wir vorher hatten, herausgesucht hat, bei jedem nicht. Also ich bin Frau so und so und war dann verheiratet und dann geschieden und hatte Kinder und bla bla bla, sondern immer was Besonderes. Die
ja.
erste Dame, die dann das von den Wildwasserfahrten erzählt hat und die andere Dame, die dann Kölsch-Sprache zur Sprache gebracht hat und die Dame, die dann ihre Puppen genäht hat und dann erzählt hat, also ihren Mann hat sie auch genäht, aber den hat sie weggeschmissen und wie sie mich gefragt haben, haben sie gesagt, also ich sollte doch diese Sache mit den Gefangenen in Hamburg erzählen, das wollte ich überhaupt nicht, ich habe mich so gesträubt, Aber sie haben gemeint, also das müsste unbedingt rein. Und dann habe ich das getan. Und die andere Dame, die selbst schreibt und ja, es war so ein schönes Gemisch, das man nicht erwartet hat. Hm? Ja. Also so, jeder hat sowas erzählt, was ein bisschen auf ihn zutraf, aber trotzdem ja, für die Allgemeinheit interessant war.
Ja, aber warum haben Sie sich denn gegen diese Geschichte aus Ihrem Leben gesträubt?
Also, das ist ja ganz was Besonderes, mit Schwerstverbrechern zu arbeiten. Also wir haben, ich habe auch ein halbes Jahr sind wir also auch geprüft worden und so und haben mit Pfarrern und Staatsanwälten und Rechtsanwälten und so zusammengesessen, damit wir mit diesen Leuten reden konnten, wir zusammen sein konnten, weil hier kaum schon gar keine weiblichen Leute gesehen haben und so. Und ich habe dann gedacht, also wir konnten, wenn wir wollten, in ihre Akten einsehen und wissen, was ein jeder gemacht hat.
Ah, ja.
Da haben wir gesagt, wir wollten das nicht. Sie haben uns es aber im Laufe der Zeit immer wieder doch erzählt. Und was willst du denn, mit deiner Frau oder so? Dann sagt er, wieso? Ne? Meine Frau, da hast du gar nichts mit. Ne? Du hast deine ja erschlagen. Ne? Und so.
Dann, okay.
Also das war dann wussten wir das.
Ja.
Ne? Und dann wollte der eine besser sein als der andere. Und das eine Mal war Schuster und das andere Mal war er König. Ne? Also die haben 1000 Berufe gehabt und sowas. Aber ich hatte gedacht, das war so privat und so. Und wissen Sie, wenn Sie einen Mann gegenüber sitzen, der Ihnen ganz normal scheint und Sie wissen, seine Kinder haben 2 seiner Kinder erwürgt. Das ist gar nicht einfach, wenn Sie auf die Hände gucken.
Ja.
Dann, also wir haben uns gegenseitig, auch wir waren 4 Damen und ein Herr, wir haben immer auf uns aufgepasst. Und sind hinterher auch immer ein Bier trinken gegangen, so um uns zu entlasten. Und haben immer gleich gemerkt, der andere, da ist jetzt genug, das ist zu viel, was der erzählt hat. Und deswegen wollte ich das nicht. Aber die fanden diese Geschichte da, die ich dann erzählt habe, mit den Frauen, die sie dann im Islam richten, wollten sie denn unbedingt, okay, dann habe ich mich breitschlagen lassen.
Gut. Und ich fand es ein wirklich spannendes Kapitel ihres Lebens. Also da muss ich echt sagen, habe ich sehr gerne zugesehen, danke, zugehört. Das ist was Besonderes.
Aber ich meine, diese Damen, diese Crew, die das gemacht hat, die haben auch fantastisch herausgesucht, wenn ich so überlegt habe, dass das auch interessant war. Wir haben eben alle etwas Interessantes erzählt.
Wie kann man denn das Erlebte, dass die Damen aus ihrer Geschichte, aus ihrem Leben erzählen, mit der Zukunft zusammenbringen, die ja durch die Schauspielerinnen, die Zeitreisenden repräsentiert werden? Was hat die Vergangenheit der Damen mit der Zukunft zu tun, aus der die Zeitreisenden kommen?
Wir haben einfach gemerkt, dass die Damen in der Residenz, ich sage jetzt mal Durchschnittsalter 85, wenn man anfängt zu googeln nach irgendwelchen Persönlichkeiten, man halt ziemlich viele Männer und ziemlich wenig Frauen. Ne? Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade in einer Generation, wo sich das natürlich ändert, aber wo es umso wichtiger ist, diese alten Stimmen irgendwie festzuhalten, weil die sind nicht wirklich in dem Maße überliefert, wie sie ja passiert sind und vorgekommen sind. Und das war uns das Anliegen und deswegen dieses schöne Wortspiel mit der Her Story.
Okay, also die soll dann in die Zukunft transferiert werden, so habe ich das verstanden.
Genau, in der Zukunft wird ein Her-Story-Archiv angelegt und dazu sind die Zukunftsmenschen in die Vergangenheit virtuell gereist, weil Zoom Sicherheitslücken hat. Mhm. Und die haben sie genutzt, um Zeitzeuginnen zu interviewen zu ihrem emanzipatorischen Werdegang.
Mit welchem Zweck?
Mit dem Zweck, dass auch Frauen gehört werden und dass auch Frauen nachgelesen werden können.
Also es hat primär jetzt nichts damit zu tun, dass die Damen, dass die Zeitreisenden aus einem bestimmten Jahr herangereist kamen, sondern primär ging es euch darum, dass die Damen aus der Nachkriegsgeneration einfach eine Stimme bekommen, denn in Chroniken tauchen Frauen einfach viel zu selten auf, richtig?
Ja, also wir haben viel über unsere Narration nachgedacht und haben uns die Frage gestellt, inwieweit wir 2020, was ja sehr durch Corona geprägt ist und so auch in die Geschichtsbücher eingehen wird, wie sehr wir darauf eingehen. Und unser neues Konzept haben wir Mitte März angefangen zu entwickeln. Und da konnten wir noch nicht absehen, wie das weitergeht, wie groß es wird. Also da war schon irgendwie klar, okay, ein Impfstoff wird wahrscheinlich frühestens im Herbst gefunden werden. Da sind wir ja jetzt auch schon wieder weiter, ne? Also, dass man weiß, okay, ganz so bald wird es vielleicht auch nicht. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wie viel Corona-Theater wollen die ZuschauerInnen sehen? Wie viel ertragen die? Wie viel wollen wir dem gerne Raum geben? Weil in unserem Stück, in unserem Konzept Damengedeck geht es immer dieses Corona-Thema, was natürlich around ist. Das kann man ja gar nicht ausblenden, das ist ja einfach so. Deswegen treffen wir uns ja auch jetzt im Internet und nicht in Wirklichkeit. Aber dass wir halt wirklich den Fokus auf die Frauen und ihre Geschichten legen. Ja.
Ja, weil da von Frauen einfach viel weniger festgehalten wird, ne? Die treten da ja eher selten in den Vordergrund. Dabei sagt man ja immer so schön, diese Generation hätte überhaupt dafür gesorgt, dass nach dem Krieg wieder was aufgebaut wurde.
Ja. Ja.
Wie sehen Sie denn den Stellenwert der Frau aktuell?
Also ich finde es gut, dass es viele starke Frauen gibt. Es gibt es ja schon seit längerer Zeit. Und ich finde auch gut, dass man die Gleichstellung hat und sagt, also warum sollen da nur Männer sein? Es müssen auch so und so viele Frauen sein. Mhm. Ich finde es aber nicht gut, wenn wir nun immer darauf pochen, wir Frauen. Mhm. Wir sollen versuchen, ein bei ein, also ein Mann, eine Frau, und versuchen, das zu einigen und nicht sagen,
die Männer waren lange, lange dran und jetzt sind die Frauen mal dran.
Ja, so ungefähr. Genau. Das finde ich nicht richtig. Ich finde das gut, wenn ein Mann sagt, also du hast die bessere Stellung, ich bleibe bei den Kindern, ne, und so, und oder ich gehe in die Küche. Aber es geht nicht an, dass man heiratet und sagt, so, also jetzt, ich will mit der Küche nichts zu tun haben. Und er sagt, ja, aber das war doch immer so. Dann kann man ja versuchen, sich zu einigen oder so. Aber ich weiß nicht, es ist noch viel zu tun. Und wir dürfen, ich finde das ganz in Ordnung, dass die Frauen sich wehren und müssen sich auch in der ganzen Welt noch viel mehr wehren, weil ja sie sehr, sehr viel unterdrückt werden. Mhm. Aber ich finde auch, dass wir nicht versuchen, die Oberhand zu kriegen, sondern dass wir gleichgestellt sind. Das möchte ich. Gerne.
Das ist eine sehr gute Aussage, denn ich bin zwar ein Mann, muss mich
Ja.
da immer ein bisschen zurückhalten, aber
Das brauchen Sie nicht.
das find ich manchmal nämlich auch, dass es Frauen gibt, die mit der Brechstange versuchen
Genau.
wollen, jetzt eben dafür zu sorgen, alles komplett umzudrehen, statt eben, wie Sie sagen, die Gleichstellung zu
Ja.
erreichen. Ja, ne?
Ja. Und manches Mal, wenn das so schwierig ist, dann auch sagen, dann nehmen wir eben eine Doppelspitze.
Ja, das ist auch
Oder,
schon ein guter Anfang, wie das viele
ja,
Parteien
das,
jetzt machen.
ja, das ist sehr gut, finde ich auch gut. Aber die Regel finde ich nicht gut, aber das ist eine andere Sache.
Kern des Stücks ist, dass zwei Zeitreisende über Zoom mit Ihnen im Jahr
Ja, in
2020
Verbindung ja, gekommen sind.
Kontakt aufnehmen, genau, und gerne von illustren Damen wie Ihnen Bruchstücke aus Ihrem Leben für ein, wie hieß es nochmal, ein Her Story Archiv,
Ja,
genau.
genau. Ja.
Sammeln.
Sie hatten eine alte Zeitung von uns gefunden und das war Damenblick 2.0
Genau.
auf dem Dachboden oder irgendwie so.
So
Ja.
war das, genau. Und da gibt es eine Äußerung der Zeitreisenden, die gesagt haben, sie dürften nichts aus der Zukunft ihnen erzählen,
Ja, genau.
weil sonst könnte das unabsehbare Folgen haben für
Ja,
die Zukunft.
natürlich. Ja.
Glauben Sie daran? Also sollte es sowas geben, glauben Sie, die Nachwelt würde negativ beeinflusst dadurch, wenn Sie jetzt irgendwas wüssten?
Ich glaube nein, wenn Sie mir was erzählt hätten und ich würde das ja weitererzählen und sagen, die haben mir das und das erzählt. Glauben Sie, dass ich das, ja, ich würde mal sagen, ganz einfach sagen, den Leuten oder meiner Familie oder hier im Hause, dass die mir das abnehmen würden?
Ich glaube
Würden die,
nicht.
nein, nein, die würden doch glauben, ich spinne.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also, ja, das kann ich nur dazu sagen.
Nö, das ist eine gute Antwort, ja, stimmt. Es ist sehr
Ja.
unwahrscheinlich. Richtig.
Ja. Also, wenn man mir erzählt hätte, ich habe 20 Jahre zum Beispiel in Norwegen gelebt, wenn
Ja.
man mir da erzählt hätte, ich würde hier in Köln, Köln war mir die Stadt mit dem Dom und war das, was ich von Köln wusste, leben, hätte ich gesagt, spinnt.
Ja, ne.
Und so alt wäre ich gar nicht.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, super. Glaubst du persönlich, dass Veränderungen in der Vergangenheit sich dramatisch auch auf die Zukunft auswirken könnten?
Ja, naja, das ist ja einfach auch so ein Science-Fiction-Stilmittel, ne? Also das natürlich sind wir alle total neugierig, was in 100 Jahren, in 1000 Jahren, keine Ahnung, in wie vielen Jahren passiert. Wenn mir jetzt eine Zeitreisende gegenüber sitzen würde, würde ich sie natürlich auch löchern und versuchen, was rauszufinden. Aber in sehr vielen Science-Fiction-Filmen und Romanen wird dieser nicht nachgegeben, irgendwelche verheerenden Ausmaße.
Ja.
Und dieses Risiko wollten wir natürlich auch nicht eingehen.
Oft kommt in Filmen oder im Theater ja aber auch vor, dass jemand aus der Zukunft zurückreist, um die Zukunft zum Positiven zu verändern. Das kommt ja auf jeden Fall auch vor. Ja.
Ja.
Also das war jetzt auf jeden Fall sehr philosophisch. Es ist ja hier kein Philosophie-Podcast, aber ich finde, es macht doch auch ein bisschen Spaß, darüber mal ein bisschen nachzudenken. Hättest du eigentlich was anders gemacht, wenn du die Vergangenheit nochmal leben könntest?
Meinst du jetzt generell oder beziehst du dich auf dieses Jahr und auf Corona?
Nö, so generell.
Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass viele Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, mich an den Punkt, an dem ich heute bin, gebracht haben. Also auch Menschen, die ich getroffen habe, in Städte, in die ich gezogen bin und so. Klar denke ich mir manchmal, ach, im Kleinen hätte ich vielleicht den Job nicht gemacht oder hätte ich den Job doch annehmen sollen, was wäre dann da draus geworden? Aber ich muss schon sagen, dass ich im Großen und Ganzen eigentlich da so ein Urvertrauen habe, dass das schon alles so laufen wird, wie es laufen soll. Und auch noch nicht das Ende. Aber ich denke, so sollte man es sehen. Dann kommt man ganz gut voran.
Also bereuen tust du eher nichts?
Nichts Gravierendes. Kleinigkeiten und das, die kann man wälzen und dann kann man sagen, ja, schade, bringt ja nichts. Also lasse ich es einfach hinter mir.
Wenn Sie die Möglichkeit hätten, es nochmal zu leben, hätten Sie was anders gemacht?
Also im Grunde nein. Ich habe ein Leben gehabt, das sich wie eine Kette aneinandergereiht hat. Also die Perlen, wenn sie Perlen aufziehen. Natürlich innerhalb einer Sache habe ich schon manches Mal jetzt, wo man alt ist, denkt man ja drüber nach, warum warst du eigentlich so und warum warst du nicht so? Aber das darf man nicht, weil man ist nicht mehr in dieser Situation. Denn ich war ja dann nicht nüchtern so, sondern manchmal aufgebracht oder fröhlich oder auch gedacht, naja, ist egal und so. Was man heute sagen würde, nein, das ist nicht egal gewesen. Aber für mich war es egal. Ne? Mhm. Es ist schade, dass vieles nicht so gekommen ist, wie ich mir das vielleicht zu Anfang gewünscht habe. Aber ich bin eigentlich immer gut wieder da rausgekommen. Also
gut.
Ich habe zu meinem 70. Geburtstag geschrieben, es waren, manchmal war das Leben abgrundtief, wirklich. Und manchmal war es so hoch und so schön. Und dann habe ich immer getankt, weil ich wusste, der nächste Abgrund ist irgendwo. Ich weiß nur noch nicht wo.
Mhm.
Also ich bin immer ganz tief gestürzt. Also nicht nur so, dass ich was verändert habe, von hier nach da gefahren, sondern es waren immer ganz, ganz entscheidende Lebensereignisse.
Aber die gehören dazu.
Das ja, die kriegen ja auch. Ne?
Ja, eben. Hm. Gut, gute Lehre fürs Leben. Ich wünschte mir manchmal, das Leben würde geradliniger verlaufen, aber mit der Einstellung... Nee.
Trotzdem, man hat ja ein langes Leben gehabt. Und die Phasen vom einen zum anderen darf man nicht unterschätzen. Die sind oft sehr lang. Und das können sehr schöne sein. Es können aber auch welche sein, wo man denkt, verdammt nochmal, hier muss sich irgendetwas ändern.
Ja, auf jeden Fall. Ach, jetzt werde ich ganz nachdenklich.
Zarte Stimmen, starke Frauen und ein Fünkchen Ironie. Alles das, was sie sich trauen, gibt uns Mut und Fantasie. Alles das,
Möglichkeit hättest, eine Saat für die Zukunft zu säen, was wäre das?
Dass die Menschen aufeinander achten. Also, dass die mehr Rücksicht nehmen, dass die Menschen sich bewusst sind über ihren Konsum und dass man damit auch Sachen beeinflussen kann im Kleinen. Ja, das fände ich eigentlich, um die Welt zu retten. So den wichtigsten, einen der wichtigen Punkte, ja.
Okay, also den Keim, ja, den quasi Keim setzen quasi für die Weltrettung.
Ja, ja, oder vielleicht also für die Empathie.
Klar, man muss im Kleinen anfangen, aber das ist doch schon mal eine ganz gute Absicht, die du da hast. Na, dann gehen wir mal wieder zurück in die Gegenwart. Denn jeder und jede, die hier bei mir im Interview sitzt, bekommt auch die letzte Frage auf jeden Fall immer gestellt. Und das ist folgende. Was hast du aus den veränderten Bedingungen durch die Corona-Pandemie gelernt?
Ich habe gelernt, dass die U-Boot-Regeln sehr wichtig sind. Also wenn man sich zu Hause aufhält, ist es wichtig, dass man zum Beispiel die Wohnung sauber hält. Das habe ich am Anfang noch sehr gut geschafft. Dass man sich selber eine Struktur baut. Also ich habe mich vorher schon viel mit Konsum und mit ökofairer Mode oder Textilien beschäftigt. Und durch den eingeschränkten Konsum, den wir alle ja genießen dürften, finde ich, oder habe ich, ist es mir noch mal mehr bewusst geworden, dass man echt nicht viel braucht. Also in einem privilegierten Land und außer, dass man 3 Wochen kein Klopapier und keine Nudeln da waren, Ruhe bewahren, habe ich wieder gelernt, Sachen aushalten können. Ja, einfach Krisen, dass es zwar jetzt gerade scheiße ist, aber dass es auch wieder vorbeigeht. Also einfach so eine Zuversicht.
Wenn es etwas gibt, das man aus der Corona-Pandemie lernen kann, dann ist es, glaube ich, zuversichtlich zu bleiben, nehme ich an. Also, wir haben ja gelernt oder wir haben ja gesehen, wir kehren langsam, aber sicher zu einer Normalität zurück, zu einer veränderten Normalität. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis die alte Normalität wieder da ist, aber langsam, aber sicher.
Wow. Mhm. Gut, da kann man natürlich auch noch viel drüber reden. Ne? Mhm. Also manchmal denke ich mir auch, die Leute auf der Straße, die das so völlig vergessen, was gerade Phase ist, finde ich auch schwierig.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das heiße ich auch nicht gut. Aber das Neue jetzt für uns Normalität geworden, nicht wahr? Wenn man es jetzt nicht so übertreibt wie die Leute auf der Straße, die alles wieder wie vor Corona machen. Genau.
Aber da trennt sich halt auch die Spreu vom Weizen. Mhm.
Was haben Sie eigentlich durch die veränderten Bedingungen wegen der Corona-Pandemie gelernt?
Das ist eine schwierige Frage.
Mhm. Das habe ich oft gehört.
Ja. Also eigentlich habe ich bewusst eigentlich nichts gelernt. Also, dass man Auflagen gekriegt hat, das ist klar. Und dass man die befolgen muss, ist auch klar. Aber was habe ich gelernt? Also diese Zurückhaltung, die man haben muss, auch anderen gegenüber und so, das habe ich ja schon als Kind gelernt, nach dem Krieg.
Ja. Mhm.
Da war das ja schon so. Also ich weiß nicht extra. Natürlich ist es so, dass man sehr besorgt ist. Und natürlich tut es auch manchmal weh, dass wenn man seine Liebsten sieht und sie nur so auf Abstand und vielleicht ihn mal den Arm streicheln darf, aber das ist es denn. Und wenn so ein kleiner Dreijähriger auf sie zuläuft und dann sagt, hallo Oma und so, und du musst dann, ne? Das ist sehr schwer. Und daraus lernt man eigentlich, ja, es gibt doch Sachen im Leben, die wir nicht steuern können.
Sehen Sie, da haben Sie doch was Wichtiges gelernt.
Ja.
Und ganz nebenbei haben Sie ja auch den Umgang mit Zoom gelernt. Also das
ja.
denke ich schon.
Das macht mir jetzt gar nichts mehr aus. Aber zu Anfang habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt.
Ja, es ist schön, dass wir jetzt dadurch jetzt hier miteinander so schön reden konnten und dass ich so viel von Ihnen erfahren habe.
Alles Gute.
Ja.
Ich finde es nett, mit Ihnen geplaudert zu haben.
So, damit geht diese Podcast-Folge so langsam aber sicher zu Ende. Und ich bedanke mich bei Theresa für deine wunderschönen, sehr nachdenklichen und aber auch interessanten Antworten.
Ja, ich danke dir auch.
Zu Damengedeckt 2.0, wie es entstanden ist und mit was für Schwierigkeiten ihr zu tun hattet. Wie funktioniert Theater doch auch im virtuellen Raum, trotz Corona. Also auf jeden Fall da schon mal danke für.
Dann ja, ich bedanke mich auch bei dir und freue mich drauf, das zu hören.
Dann verabschiede ich mich. Vielleicht hört man sich mal wieder und bis bald.
Bestimmt, bis bald. Mach's gut. Tschüss.
Das war die 5. und letzte Folge des Podcasts Sommerblut trotz Corona mit der Seniorin Ethel Schmidt-Wicking und Kostümbildnerin Theresa Mielich. Für beide war das Projekt Damengedeckt 2.0 Neuland. Aber gerade diese neuen Erfahrungen sind es, die beide als positive Nebenwirkungen der Corona-Pandemie mitnehmen. Gerade Senioren haben durch Zoom und andere Videochat-Programme eine neue Möglichkeit gefunden, mit ihren Lieben in Kontakt zu treten. Und das ist gerade für Risikogruppen ein riesiger Vorteil. Ihr habt in diesen 5 Podcast-Folgen gehört, wie positiv alle mit der Krise umgegangen sind. Niemand hat sich einfach damit abgefunden, dass Lockdown ist, sondern hat neue Wege gesucht, Sommerblut 2020 zu einem Erlebnis der neuen Art zu machen. Und dazu gehört eben Mut, Erfindungsreichtum, Kreativität, manchmal ein bisschen Verzweiflung, aber immer die Gewissheit, dass es am Ende klappen wird. Damit sage ich Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal auf das Sommerblut 2021 wieder wortwörtlich über die Bühne geht. Bleibt gesund, euer Michael Hartke.
Sommerblut trotz Corona. Der Podcast zum Sommerblut Kulturfestival 2020 von und mit Michael Hartke.